ihr habt gestern eine Veranstaltung gehabt, ich spreche mit Martina Backes von der IZ3W. Da ging es auch um das Menschenrecht.
Ja, guten Morgen, IZ3W, Martina Backes. Das stimmt, wir haben gestern eine Veranstaltung gehabt, anlässlich der 60-jährigen, also Feierlichkeiten, die am 10. Dezember dann offiziell anfangen zur Erklärung der Menschenrechte. Für uns mit Sicherheit kein Grund zum Feiern, Menschenrechte, wenngleich sie hier vielleicht als Selbstverständlichkeit gelten, sind natürlich keine Selbstverständlichkeit, weder im globalen Süden noch hier im Norden. Das war für uns ein Anlass, genauer dahin zu schauen, insbesondere auf das sogenannte Recht auf Nahrung, Recht auf angemessene Ernährung. Das ist ein Recht, was im Rahmen des Sozialpaktes genauer gefasst wurde. Und wir hatten eingeladen Wilma Stroth-Henke von FIAN International, eine internationale Organisation mit Sitz in Heidelberg, die sich eben für die Durchsetzung des Rechts auf Nahrung einsetzt.
Ja, das Recht auf Nahrung, das wird von vielen Politikern eigentlich gar nicht anerkannt. Also das steht so auch nicht drin in den Menschenrechten, oder wie sieht das aus?
Das steht so drin, sowohl in der allgemeinen Erklärung als auch, wie gesagt, in diesem Sozialpakt, der ja 1966 erst verabschiedet wurde. Ein Pakt, der auch von, ich glaube, 158 Staaten mittlerweile signiert oder ratifiziert wurde. Es sind natürlich einige auch mal wieder nicht dabei, einige Verdächtige, aber gut, das mag diverse Gründe haben. Anerkannt wird das Recht insofern schon, als dass sich jeder bewusst ist, dass es Verletzungen des Rechts auf Nahrung gibt. Allerdings, wenn man sich anschaut, Hunger in der Welt, es gehen ja die Zahlen derzeit immer wieder hoch, Hungerrevolten hat es in der Mitte des Jahres gegeben, von daher auch relativ große internationale Aufmerksamkeit der Frage Ernährungskrisen, Ernährungsunsicherheit, was hat das für Gründe, Hintergründe, vor allen Dingen aber auch, wie kann man das bekämpfen? Und dort steht immer wieder im Mittelpunkt, dass Länder selber nicht in der Lage sind, sich zu ernähren aufgrund von ja eher lokalen Krisen, so wird es häufig in den Medien dargestellt, was sehr häufig nicht detailliert dargestellt wird, das sind die tatsächlichen Ursachen für den Hunger. Es gibt ja immerhin ungefähr doppelt so viele Nahrungsmittel im Jahr weltweit, wie eigentlich verbraucht werden. Von daher ist es ganz klar eine Form des Verteilungs, also es ist ein Verteilungsproblem, auch die Frage des Zugangs, wie und wo und warum haben Menschen keinen Zugang zur Nahrung, obwohl genügend vorhanden ist. Und dazu hatten wir eben gestern eine ganze Reihe von Detailinformationen, die insbesondere auch zeigen, dass beispielsweise neoliberale Agrarpolitik aus der EU, aus den USA, aus Industrieländern dafür verantwortlich ist, dass Menschen im Süden, aber nicht nur im Süden, das auch möchte ich nochmal betonen, keinen Zugang zu Nahrung haben, obwohl die Nahrung vorhanden ist.
Neoliberale Verteilungspolitik, da sind wir ja auch eigentlich selber gefragt hier. Also die Bundesregierung hat vor kurzem oder macht immer noch ein Programm nach dem anderen, um arme Banker zu retten. Dieses Menschenrecht auf Nahrung weltweit durchzusetzen, gibt es da Bemühungen von Seiten unserer Volksvertreter?
Ich kann das vielleicht jetzt eher auf EU-Ebene sagen. Da sind große Pakete verabschiedet worden. Viele Millionen Gelder, die in die Bekämpfung des Hungers, wie es dann sehr pathetisch heißt, hineingesteckt werden sollen. Wenn man sich diese Pakete genauer anschaut, dann sieht man, dass auch mit dem Geld häufig Großindustriezweige unterstützt werden, ihre eigene Politik, ihre eigene Agrarpolitik, gerade auch in Ländern wie in Afrika weiterfahren zu können. Da sind große Summen reserviert, beispielsweise für die Vergabe von Kleinkrediten an Bauern, die damit aber wiederum ermöglicht werden sollen, Düngemittel und Saatgut meistens im Kombipack von den entsprechenden einschlägigen Agrarmultis kaufen zu können, sodass letztendlich die Strategie der Agrarmultis, nämlich ihre eigenen Produkte, auch, ich sag mal, bis in die hinterletzten Ritzen der ruralen Gesellschaften vertreiben zu können. Wobei sich die Bauern selber häufig über die Kredite, die sie bekommen, um dieses Saatgut zu erwerben, auch verschulden, weil die Ernten, die Abnahmen der Ernten, die Preise, die sie für die Ernten bekommen, oftmals nicht dem entsprechen, was ihnen vorher versprochen wird. Auf der anderen Seite oder gleichzeitig eigentlich gibt es eine Form von Subventionen von Exporten. Exporten auch der Überschüsse, die in beispielsweise der EU produziert werden. Gestern haben wir zwei Beispiele gehört über Geflügel und über Tomatenpaste. In Ghana zum Beispiel ist es so, dass seit einigen Jahren extrem viel italienische Tomatenpaste auf dem Markt zu finden ist, was dazu geführt hat, dass Frischtomaten von den Märkten quasi verdrängt wurden, dass in Ghana selber sich auch überhaupt keine Industrie aufbauen kann, um eigenständig Tomatenpaste herzustellen und dort zu vertreiben und die Tomatenbauern entsprechend auch gar keine guten Preise mehr für ihren eigenen Anbau bekommen. Ein weiteres Beispiel darf ich vielleicht auch gerade noch nennen, nämlich das der Geflügelteile. Ebenfalls in Ghana wurden Preise evaluiert auf den Märkten für Geflügel. Es gibt halt eine Menge Geflügel, also viele Bauern, Familien, die vom Geflügelhandel und auch von der Geflügelzucht gelebt haben. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Geflügelteilen, die aus der EU dorthin exportiert wurden, dort auf den Märkten für ungefähr 1,50 Euro das Kilo, während die lokalen Bauern dort eigentlich ihre eigenen Produkte nicht unter 2,50 Euro verkaufen können, weil sie sonst einfach ihre Investitionskosten in die Geflügelzucht überhaupt nicht mehr decken können. In Europa kostet ein Kilo Geflügel ungefähr 9,80 Euro. Das ist aber ein anderes Geflügel. Das sind nämlich die Teile, die wir hier gerne vom Geflügel essen, also Hähnchenschenkel und so weiter. Und die Reste, der Abfall, der hier eigentlich sehr teuer entsorgt werden müsste, wird teilweise noch subventioniert, geht in den Export nach Ghana und kann dort dann nochmal billig abgesetzt werden und verhindert auf der anderen Seite, dass gerade die Leute, die dort von der Geflügelzucht halt leben, überhaupt ein Einkommen haben.
Ja, es gab ja mal diese Millennium-Entwicklungsziele, es gab ja mal von allen möglichen Seiten die Zusicherungen aus der Politik, was gegen den Hunger in der Welt tun zu wollen. Warum ändern die das nicht? Also was, das ist doch...
Ja, die Ziele gibt es immer noch, zumindest auf dem Papier. Die Frage ist ja immer, mit welchen Konzepten, mit welchen Strategien man da rangeht. Und gerade an Betracht der auch dieses Jahr wieder sehr offensichtlich gewordenen Hungerkrise, habe ich den Eindruck, setzt mal komplett auf die falschen Konzepte. Nämlich auf Konzepte, die insbesondere wieder eine sehr groß agrarindustrielle Produktionsweise unterstützen und eben nicht Leuten vor Ort die Möglichkeiten geben, so eine Art lokale Landwirtschaft, eigenständigen Anbau, eigenständige Vermarktungsstrukturen aufzubauen. Das heißt, gepusht werden letztendlich wieder die großindustriellen Formen der Nahrungsmittelproduktion. Auch die Nahrungsmittelverteilung ist in den Händen von großen Konzernen. Was ist an großen Konzernen eigentlich so schlimm, würde man sich jetzt vielleicht fragen. Tatsache ist, dass dort Preise diktiert werden, dass dort Verteilungsketten aufgebaut werden, zu denen eben die Mehrzahl, also gerade viele Menschen, die auf dem Land leben, keinen Zugang mehr haben. Es ist ja interessant, dass ausgerechnet 80% der Leute, die offiziell an Hunger leiden, also da gibt es so eine Zahl von 920 Millionen weltweit, dass 80% dieser Menschen auf dem Land leben und selber Nahrungsmittel produzieren, die sie aber eben nicht für den Preis vertreiben können, dass sie sich selber angemessen ernähren können. Und das liegt einfach daran, dass die Macht über die Lebensmittelproduktion und Verteilung in den Händen großer Konzerne liegt, die entsprechende Preise und Einkommen natürlich für sich generieren wollen und eine entsprechend finanzkräftige Käuferschaft auch orientiert und ausgerichtet sind.
UNFIAN International hat ja verschiedene Vorschläge auch von, also was mich da mal interessiert hat, war dann auch das bedingungslose Grundeinkommen weltweit. So, ist nur einer von verschiedenen Vorschlägen, auch die Unterstützung der Kleinbauern und so weiter. Wie kann man jetzt UNFIAN International unterstützen? Oder was können wir hier in Freiburg tun, sagen wir mal so?
Also ich denke, UNFIAN International, das findet man auf der Homepage. Die haben ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten dort auch aufgelistet, wie man sie unterstützen kann. Da mag ich jetzt selber, weil ich auch nicht von UNFIAN bin, gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass es Protestaktionen gibt, dass es Spendemöglichkeiten gibt, dass man Briefe unterschreiben kann und so weiter. Wie UNFIAN teilweise, das ist vielleicht politisch noch interessant, versucht dem Recht auf Nahrung zum Durchbruch zu verhelfen, ist eine Form von Lobbyarbeit, Lobbypolitik, die ja, zumindest auch Staaten wie Deutschland immer wieder versucht, zur Rechenschaft zu ziehen. Nochmal zur Frage zurück, wieso wird eigentlich das Recht auf Nahrung, was insbesondere im globalen Süden nicht realisiert wird, auch hier letztendlich verletzt? Deutschland ist ja wie viele andere Industriestaaten auch ein ganz wesentlicher Anteilseigner am Internationalen Währungsfonds, an der Weltbank. Dort werden häufig Projekte lanciert, die dazu führen, dass Staaten wie Ghana, wie Namibia, wie viele Staaten auch in Lateinamerika und Asien ihre Einfuhrzölle senken müssen und dadurch nördliche Agrarmultis die Möglichkeit haben, dort auch tätig zu werden und entsprechend ihrer Politik dort die Preise zu dumpen. Da stehen natürlich selbstverständlich als Mitglieder in den Ausschüssen von Weltbank, IWF und so weiter, die Anteilseigner, also auch Deutschland, in der Verantwortung. Und da kann man natürlich die entsprechenden Leute immer wieder darauf aufmerksam machen, welche konkreten Auswirkungen das vor Ort hat. Es gibt so eine Art von extraterritorialer Verpflichtungsebene, um zurückzukommen auf das eigentliche Menschenrecht auf Nahrung. In der Pflicht oder die Verantwortung übernehmen sollten ja eigentlich Staaten. Das sind die Vertragsnehmer dieser internationalen Menschenrechtskonventionen. Die haben das, haben halt die Pflicht, die Menschenrechte nicht nur zu achten und zu schützen, sondern auch zu gewährleisten. Und auch wenn Tätigkeiten beispielsweise deutscher Firmen im Ausland dazu führen, dass dort das Menschenrecht auf Nahrung verletzt wird, ist letztendlich Deutschland als Staat mit zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist ein Recht, diese Gewährleistungspflicht, die sehr schwer juristisch durchzusetzen ist. Da wird jetzt am 10. Dezember, also dem offiziellen Tag der Verabschiedung dieser allgemeinen Erklärung, mit ziemlicher Sicherheit auch nochmal ein Protokoll in die Wege geleitet, was Staaten dazu verpflichtet, auch diesen extraterritorialen Verpflichtungen nachzukommen. Das heißt, der Staat ist also nicht nur dafür verantwortlich, dass die Menschen auf dem eigenen Territorium angemessen ernährt werden sollen, sondern es auch in die Pflicht zu nehmen in Bezug auf Aktivitäten, die im Rahmen der Globalisierung natürlich ganz wichtig in anderen Ländern vonstatten gehen und dort das Recht auf Nahrung verletzen.
Also nochmal zu uns zurück. Wir können an den Kampagnen teilnehmen von FIAN. Gibt es hier in Freiburg vor Ort Initiativen, die wir hier unterstützen können, oder?
Es gibt auch in Freiburg FIAN, eine lokale FIAN-Gruppe, an die man sich wenden kann. Ich denke, über das Eine Weltforum Freiburg wird man die Adresse dort erhalten. Ansonsten möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass das nächste Themenheft, die nächste Ausgabe der IZ3W, sich mit der Frage Ernährungskrisen, Hunger beschäftigt. Was sind die Ursachen? Welche Konzepte werden gefahren? Welche Auswirkungen sind daraus zu erwarten? Da geht es dann auch nochmal um die Frage, welche Rolle spielen eigentlich die sogenannten Spekulanten? Man redet ja gern darüber, dass die Ernährungskrise und steigende Lebensmittelpreise auch durch Spekulation an Börsen zustande gekommen ist. Das ist eine sehr einseitige Sicht. Diesen Mythos versuchen wir zumindest so ein bisschen richtig zu stellen. Ja, es geht auch um die Frage um Agrartreibstoffe. Auch die waren ja lange in der Diskussion, inwieweit sie zur Anhebung von Nahrungsmittelpreisen und dadurch zum Hunger beigetragen haben. Weitere Artikel beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Außenhandelsstrategie der EU, der Förderung von großen angelegten Agrarproduktionen und so weiter.
Ja, das dann in der Dezemberausgabe der IZ3W?
Das ist die Dezemberausgabe, sollte in 2 Wochen druckfertig sein. Wir sind gerade noch im Layout, das ist die Ausgabe 310. Einfach nachschauen auf www.iz3w.org.
Ansonsten FIAN international im Internet googeln oder www.fian.org.
www.fian.org ist die internationale Sektion. Es gibt aber auch, und das ist vielleicht angenehmer zum Lesen, eine deutsche Sektion, die sind in Köln angesiedelt. Das ist www.fian.de.
Okay, dann danke ich an dieser Stelle Martina Backes von IZ3W.